Info 3 Mittag.
Der Prozess gegen Radovan Karadzic, der frühere bosnische Serbenführer, ruft zu seiner Verteidigung gegen 600 Zeugen auf. Immer weniger kreditwürdig. Die Ratingagentur Standard & Poor's stuft 15 spanische Banken noch weiter herab. Neue Freiheiten für Kubanerinnen und Kubaner. Ab nächstem Jahr wird das Reisen ins Ausland einfacher gemacht. Das Wetter, es bleibt ziemlich sonnig. Morgen gibt's Nebel, der sich aber rasch auflöst und der Sonne Platz macht. Info 3. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Roland Luder. Er hat die Nachrichten.
In Den Haag geht der Prozess gegen den früheren bosnischen Serbenführer Karadzic weiter. Der 67-Jährige will beweisen, dass er nicht verantwortlich ist für den Völkermord von Srebrenica. Zu seiner Verteidigung will er 300 Entlastungszeugen aufrufen. Beim Massaker von Srebrenica waren 8000 muslimische Männer und Knaben getötet worden. Verstärkte Anstrengungen der Länder gegen den Hunger auf der Welt. Dies fordert der Chef der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, José Graziano da Silva. Nur dann könne das Millenniumsziel der Vereinten Nationen noch erreicht werden, nämlich den Anteil der Hungernden bis 2015 zu halbieren. Das sagte da Silva zur Eröffnung des Welternährungsausschusses in Rom. Zwar seien seit 1990 wichtige Fortschritte gemacht worden, doch noch immer hungerten 870 Millionen Menschen. Wenn Schweizer Banken Daten von Mitarbeitern an ausländische Behörden liefern wollen, müssen sie die betroffenen Personen im Voraus umfassend darüber informieren. Das empfiehlt der eidgenössische Datenschützer, nachdem er einen konkreten Fall untersucht hat. Es ging dabei um die Datenlieferung an die USA. Falls sich eine Person gegen die Übermittlung ihrer Daten ausspricht, soll die Bank eine konkrete Interessenabwägung vornehmen. Und den Betroffenen müsse Einsicht in die Dokumente gewährt werden. Der Basler Pharmakonzern Roche meldet für die ersten 9 Monate des Jahres einen Umsatz von knapp 34 Milliarden Franken. Das ist eine Steigerung um 7% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Umsatzzunahme betreffe die USA und die Schwellenländer, während die Verkäufe in Westeuropa zurückgegangen seien, teilt Roche mit. Besonders stark sei die Nachfrage nach Krebsmedikamenten gewesen. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit von 15 spanischen Banken herabgestuft, nur wenige Tage, nachdem bereits die Kreditwürdigkeit des Landes um 2 Stufen auf dreifach B- herabgestuft worden war. Laut Standard & Poor's ist die Herabstufung der Banken eine Folge der schlechteren Bewertung Spaniens. Das Risiko für die Banken hänge von der Lage Spaniens ab. Somit sei eine deutlich höhere Bewertung für die Banken als für den Staat nicht gerechtfertigt. Kubanerinnen und Kubaner brauchen schon bald kein Ausreisevisum mehr für Auslandreisen. Gemäß der Parteizeitung Granma sieht das neue Migrationsgesetz vor, dass vom neuen Jahr an ein Reisepass genügt. Die Regierung deutete aber Einschränkungen für bestimmte Berufsgruppen an. Es würden Maßnahmen getroffen, damit die Talente der Revolution nicht durch die Mächtigen geraubt würden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.727 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.20.93 gehandelt, der Dollar zu 93,02 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Mehr als nur ein Angeklagter, wie sich der mutmaßliche Kriegsverbrecher Karadzic in Den Haag selber verteidigt. Mehr als nur ein kleiner Schritt, was die neue Reisefreiheit für Kubanerinnen und Kubaner bedeutet. Und mehr als nur Curry, wie sich die Küche in Indien verändert, zumindest für die Reichen. Gleich.
Das Wetter. Heute Nachmittag ist es trotz Wolkenfeldern noch oft sonnig. Auch morgen ist es nach der Nebelauflösung mit Föhn oft sonnig bei 14 bis 19 Grad. Morgen Nachmittag gibt es aus Westen neue Wolkenfelder. Die RS3-Verkehrsinformation von 12.05 Uhr in der Region Aargau-Solothurn ist die A1 Richtung Bern zwischen Oftringen und der Verzweigung Herkingen nach einem Unfall bis voraussichtlich 13 Uhr gesperrt. Als Folge Stau. Und in der Gegenrichtung zwischen der Verzweigung Herkingen und Rotrist Stau wegen Neugierigen. Folglich auf der A2 Richtung Basel zwischen Reiten und der Verzweigung Wickertal Stau. In der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Zürich zwischen Pfäffikon und Wollerau stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs. In der Region Basel auf der kantonalen Autobahn zwischen der Verzweigung Hagnau und Rheinach Nord stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Und in der Westschweiz ist die A12 Richtung Freiburg zwischen Rosson und Matran wieder offen, jedoch weiterhin Stau.
Info 3 Mittag.
Seit 3 Jahren nun schon steht der frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadzic in Den Haag vor dem Jugoslawien-Tribunal. Bisher präsentierte die Anklage ihre Beweise dafür, dass Karadzic verantwortlich ist für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jetzt, ab heute, ist die Verteidigung an der Reihe und die besorgt Karadzic bekanntlich gleich selber. Es ist nun an ihm, Zeugen aufzurufen, die seine Unschuld beweisen sollen. Elisabeth Skucker, Sie verfolgen für uns den Prozess. Radovan Karadzic hat am Morgen seine Verteidigungsrede gehalten. Wie hat er auf Sie gewirkt?
Sehr selbstversichert, da saß ein Mann im Gerichtssaal, der sich gewöhnt ist, vor einem großen Publikum zu sprechen. Er las seine Rede ab Papier, aber er hat immer wieder bedeutungsvolle Pausen gemacht und sich dabei im ganzen Saal herumgeschaut. Es war Karadzic, wie wir ihn in den letzten Jahren kennengelernt haben.
Und was hat er gesagt?
Ja, er hat sich erwartungsgemäß von allen Vorwürfen distanziert. Er habe sich immer für Frieden eingesetzt und alles getan, um einen Krieg zu verhindern. Und eigentlich, so sagte Karadzic heute Morgen, eigentlich sollte er statt als Angeklagter im Gerichtssaal stehen, ausgezeichnet werden für alle seine Anstrengungen. Ziemlich krass fand ich, was er zu Srebrenica gesagt hat, zum Sturm der UNO-Sicherheitszone im Juli 1995, bei dem 8000 Muslimmänner ermordet wurden. Er, Karadzic, habe nicht gewusst, dass alle diese Muslime die Enklave hätten verlassen wollen. Das habe ihn überrascht, sagte Karadzic heute vor den Richtern. Und ja, die Bilder und die Aussagen der Blauhelme, die sprechen da doch eine deutlich andere Sprache.
Karadzic hat sich ja vor 3 Jahren zu Prozessbeginn bereits zur Anklage geäußert. Bleibt er heute bei seiner Argumentationslinie?
Ja, das bleibt. Er hat auch jetzt dem Westen die Schuld gegeben und immer wieder betont, dass es nicht Absicht gewesen sei und dass es auch keinen Plan gegeben habe, um Muslime und Kroaten aus ihren Dörfern zu vertreiben. Die Serben seien vielmehr die Opfer der Muslime geworden und hätten sich bloß verteidigt. Also er hat mit etwas anderen Worten das Gleiche gesagt wie auch schon.
Jetzt, heute am Vormittag, hat Karadzic den ersten Zeugen aufgerufen. Wer ist das?
Es geht um einen Russen, um Andrzej Demurenko, der war Mitglied von UNPROFOR, der UNO-Schutztruppe in Bosnien. Dieser Demurenko, der hat sich bereits in einem anderen Prozess am Jugoslawien-Tribunal als Zeuge geäußert, und zwar zum Massaker auf dem Gemüsemarkt von Sarajevo im August 1995. Damals wurden mehr als 40 Menschen getötet. Demurenko sagte in diesem anderen Prozess, dass dieses Massaker höchstwahrscheinlich von Muslimen verübt worden sei, um NATO-Angriffe auf die Serben zu provozieren. Im Moment ist Karadzic noch daran, im Gerichtssaal diesen Zeugen einzuführen, aber ich gehe davon aus, dass Demurenko heute eine ähnliche Aussage machen wird.
Und Elisabeth Gucker, ganz grundsätzlich gefragt, wie geht es im Prozess weiter?
In den nächsten Monaten wird Karadzic ganz viele Zeugen aufrufen. Er hat ja eine Liste mit fast 600 Namen eingereicht. Die wird er allerdings stark zusammenstreichen müssen. Zum Vergleich, die Anklage hatte weniger als 200 Zeugen gerufen. Mit einem Urteil, so denke ich, ist nicht vor 2014 zu rechnen, wobei dies einfach sehr stark auch davon abhängt, wie kooperativ sich Karadzic in der kommenden Zeit verhalten wird.
Information von Elisabeth Gucker. Sie verfolgt für uns den Prozess gegen den früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic.
Info 3 Mittag.
Es ist ein großes Versprechen an die Kubanerinnen und Kubaner. Erstmals seit 50 Jahren sollen sie mehr Reisefreiheit bekommen. Die Regierung will nämlich ab Januar die Ausreisevisumspflicht abschaffen. Ab dann soll ein Pass genügen, um ausreisen zu dürfen. Was heißt das? Wie einfach kommt man nun in Kuba zu einem Reisepass? Das wollte Ivana Pribakovic von Bert Hoffmann, Kuba-Experte beim Deutschen Giga-Institut in Berlin, wissen.
Das wird man jetzt auch erst sehen können, wenn dann die Umsetzung erfolgt. Bislang ist es eine bürokratische Prozedur und man hat auch kein Recht darauf. Er kann auch zurückgehalten werden und es soll sicherlich für bestimmte Berufsgruppen, etwa Ärzte oder auch natürlich Militärangehörige oder ähnliche, diese Regel auch außer Kraft gesetzt werden, wo das nicht so leicht gehen wird. Das heißt, der Teufel kann im Detail stecken, aber erstmal ist es ein großer Schritt. Ein Pass ist sehr viel leichter als immer eine Ausreisegenehmigung zu beantragen.
Also kann man sagen, das ist eine revolutionäre Neuerung, wenn sie denn wirklich in Kraft kommt?
Ja, das ist ganz sicherlich ein wichtiger Schritt. Revolutionär ist ein großes Wort, aber das ist ein ganz großes Bedürfnis der kubanischen Bevölkerung. Ganz viele haben Verwandte in den USA oder in Mexiko oder in Europa. Und Reisen ist wirklich kein Luxus einer kleinen Gruppe, sondern viele kriegen Einladungen von ihren Verwandten. Und Ausreisen ist da sehr wichtig und Ausreisen zurückkehren zu können und da eine gewisse Normalität zu haben. Das ist eine ganz wichtige Öffnung für die Gesellschaft, ohne dass sofort das, was die Revolutionäre sagen, das Regime zusammenbrechen würde oder derartiges. Aber es ist ein sehr wichtiger Schritt.
Bisher konnten ja Oppositionelle nur erschwert ausreisen, wenn überhaupt, wie auch Menschen mit bestimmten sensiblen Berufen, wie zum Beispiel Ärzte oder Lehrer oder militärische Personen. Sind da die Folgen abschätzbar, falls wirklich auch diese Menschen ausreisen können in Zukunft?
Da wird es sicherlich sehr viele Ausnahmeregelungen geben, dass sie nicht ausreisen dürfen und dass sie keinen Pass bekommen, beziehungsweise Pässe auch entzogen werden können. Also wenn ein Dissident morgen am Flughafen steht, dann kann das sehr gut sein, dass ihm sein Pass entzogen wird und der damit nicht reisen kann. Es ist keine politische Öffnung für politische Fälle und gerade auch Ärzte und Lehrer und andere Gruppen, wo der Staat befürchtet, dass eine hohe Abwanderung zu erwarten ist, werden sicherlich weiter derartige Restriktionen haben. Das ist keine Frage. Das politische System hat sich da nicht grundlegend geändert. Aber für die große Mehrheit der Bevölkerung, denke ich, wird es eine Erleichterung bringen.
Also kann man sagen, diese Türe ist nicht weit offen, aber immerhin jetzt einen Spalt geöffnet worden.
Es ist immer eine Frage, ob man das Glas halb voll, halb leer sieht. Im Vergleich zu voller Reisefreiheit ist es natürlich noch ein weiter Schritt. Im Vergleich zu dem, was wir die letzten 50 Jahre in Kuba hatten, ist es eine ganz dramatische Änderung, zu mehr Rechten der Bürger ausreisen zu können, ohne deswegen gleich mit dem Staat brechen zu müssen und ins Exil gehen zu müssen oder derartiges. Also insofern in der historischen Perspektive ist das für Kuba schon ein ganz erheblicher Schritt. Auf der Skala dessen, was wünschbar ist, fehlt sicherlich noch viel.
Sagt Bert Hoffmann, er ist Kuba-Experte am Giga-Institut in Berlin.
Info 3 Mittag.
Weltweit haben fast 900 Millionen Menschen zu wenig zu essen. Das gab die UNO zum heutigen Welternährungstag bekannt. Auch in Indien leiden Teile der Bevölkerung an Hunger und das hat sich mit den steigenden Lebensmittelpreisen noch verschlimmert. Bei der indischen Oberschicht hingegen wird beim Essen vermehrt auf die Gesundheit geschaut. Fettarme Kost hält Einzug ins Standardmenü. Tatsache ist, der Speiseplan der Inderinnen und Inder hat sich in den letzten Jahren verändert, aber in unterschiedliche Richtungen. Die Reportage von Karin Wenger.
Frittierte Teigtaschen, Kebabfein, gehacktes Gemüse auf Brotschiffchen, Hüttenkäse mit Spinat. In der Küche des Taj Hotels in Neu-Delhi herrschte gestern Abend Hochbetrieb. Denn niemand anders als der indische Handelsminister selbst saß mit einer hochkarätigen Delegation im Garten des Fünf-Sterne-Hotels. Die Gaumenfreuden dieser indischen Upper Class hätten sich mit der Modernisierung des Landes und den ausländischen Einflüssen merklich geändert, sagt Chefkoch Aman Khanna.
We really talk about the Indian cuisine has been changed drastically from the modernization.
Fusion-Küche, also eine Mischung aus indischer und westlicher Küche, wird immer populärer hier. Tiefgefrorene Fertiggerichte, populär im Westen, sind kein Erfolg in Indien. Die Armen haben entweder keine Kühlschränke oder oft keinen Strom. Und die Reichen haben Angestellte, die für sie kochen. Die 88-jährige Bimla Singh, die im schicken Stadtteil Defence Colony wohnt, hat seit Jahren nicht mehr in ihrer Küche gekocht. Diese ist Hoheitsgebiet ihrer zwei Angestellten. Bimla Singh sagt jedoch, auch auf ihrem Speisezettel habe sich so einiges geändert.
We used to eat dal, vegetables, meat, not every day.
Früher aßen wir Linsen, Gemüse und Fleisch, aber Fleisch gab es nur ein- oder zweimal die Woche.
Now because everyone is more interested.
Heute sind alle interessiert, alles zu essen. Wir haben jetzt eine Vielfalt an Gerichten aus Punjab, Südindien und abends gibt es meist westliches Essen, sagt die alte Dame, die eben von ihren zwei Hausangestellten mit Moskitomittel eingerieben wird. Saroja, eine kleine weißhaarige Burmesin, arbeitet seit 25 Jahren bei Bimla Singh. Für Madame koche sie weniger scharf als für ihre eigene Familie. Und während sie für ihre reiche Chefin täglich reichhaltige Kost zubereitet, hat sich an ihrem Speiseplan in den vergangenen Jahren wenig geändert oder zumindest wenig zum Guten. Wir essen immer noch genau dasselbe, Gemüse und ganz viel Reis, manchmal Fleisch. Aber wir essen weniger, denn alles ist teurer geworden und da muss man Abstriche machen, zum Beispiel bei Fleisch und Fisch.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Im Netz drs.ch. Mein Name, Daniel Hofer.